wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf und ich freue mich, dass wir heute weitermachen können im Römerbrief. Der Römerbrief ist ein Brief, der mich schon sehr, sehr lange beschäftigt hat und der mich immer wieder aufs Neue begeistert. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die letzten Predigten dazu, die haben mich wirklich gepackt und die fand ich wirklich spannend und die waren wirklich so greifbar und so ersichtlich und so da. Das war einfach cool und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute weiter in diesen Römerbrief eintauchen können. Für alle, die nicht wissen, was dieser Römerbrief ist und die nicht wissen, was wir die letzten Wochen gemacht haben, möchte ich noch mal ein bisschen wiederholen, damit wir alle auf derselben Basis anfangen können. Der Römerbrief ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Diese Gemeinde in Rom hat er nicht gekannt. Das heißt, er hat diesen Brief dahin geschrieben, ohne die Leute da wirklich zu kennen, ohne ihnen mal was gelehrt zu haben, ohne die Gemeinde selbst gegründet zu haben. Und für ihn war nicht ganz klar, was die Leute wissen, was sie denken und wie sie genau drauf sind. Deswegen schreibt er diesen Brief und packt alles rein, was er so hat. Und das Ganze so systematisch und so klar wie möglich. Und als Ergebnis haben wir diesen Römerbrief und damit die systematischste Abhandlung des Evangeliums, die es so in der Bibel gibt. Nirgends wird es so klar und so deutlich und so strukturiert dargestellt wie in dem Römerbrief. Um was geht's? Es geht ums Evangelium. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft. Die Botschaft der Rettung, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, um uns zu retten. Und damit wir da einsteigen können, damit wir das verstehen können, müssen wir als allererstes verstehen, warum genau brauchen wir eigentlich Rettung? Wieso muss irgendjemand auf diese Erde kommen? Wieso muss Gott kommen, damit wir gerettet werden können? Haben wir wirklich ein Problem? Und so startet Paulus damit, dass er erstmal aufzeigt, dass der Mensch ein Sünder ist. Und wir haben das die letzten zwei Sonntage gehört. Wir haben gesehen, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, und zwar mit dem Ziel, zu seiner Ehre zu sein. Der Mensch hat aber dem Schöpfer nicht die Ehre erwiesen, die er ihm erweisen sollte. Stattdessen hat er sich anderen Dingen zugewandt, hat andere Dinge angebetet und sein Herz gegen seinen Schöpfer gerichtet. Ich kann das jetzt nicht so im Detail klar machen, aber ihr könnt das gerne nochmal im Internet nachhören, die anderen Predigten davor. Und als Konsequenz aus dieser Abkehr von Gott, aus dieser Herzensabkehr von Gott, hat uns Gott dahingegeben in unsere Sünden. Oder hat Gott zugelassen, dass wir das tun, wonach wir uns ausstrecken, was in unserem Herzen ist, unsere Begierden verwirklichen. Das heißt, diese Sachen, die wir allgemein als Sünde bezeichnen, also jemanden anschreien oder Ehebruch oder Diebstahl, das ist nicht die Sünde an sich. Die Sünde ist das, was im Herzen passiert. All diese Dinge sind immer nur die Folge von Sünde. Und diese Folge von Sünde sind zum Teil auch eine Bestrafung. Denn in diesen Sünden und in diesem Nachfolgen von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich diese Dinge tun, verletzen wir uns selber und tun uns nicht gut. Und somit ist das, was wir allgemein landläufig als Sünde bezeichnen, eigentlich nur die Strafe Gottes für unsere Sünde oder die Manifestation von dem, was eigentlich in unserem Herzen los ist. Und wir haben das letzte Woche gesehen. Paulus schreibt dann so einen ganz, ganz langen Katalog mit den unterschiedlichsten Auswirkungen von Sünde auf. Also sexuelle Unmoral, Ehebruch, Diebstahl, Zorn und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber diese Stelle nochmal zu Hause nachgelesen habt. Wenn nicht, dann könnt ihr das gerne mal tun und nochmal anschauen. Dann muss ich da sagen, ja, das verstehe ich, das klingt irgendwie logisch. Und wenn ich so rausschaue und wenn ich mir die Welt anschaue, dann so ist es. Das ist absolut wahr. Und ihr könnt mal diese Spielchen machen, lest euch diese Beschreibung durch, diese Liste und schaltet den Fernseher ein und schaut Nachrichten. Schaut euch an, was abgeht draußen, was an, weiß ich nicht, in Afrika mit irgendwelchen Bürgerkriegen los ist, wie Leute sterben, wie Kinder als Soldaten sinnlos an irgendeine Front geschickt werden und abgemetzelt werden, wie Frauen als Kriegsführungselement vergewaltigt werden. Das da draußen ist der Wahnsinn, was da abgeht. Das ist kein Spaß. Und das finden wir so in dieser Beschreibung. Da muss es leicht zu sagen, ja, das stimmt. Und ihr könnt nicht nur die Nachrichten schauen, ihr könnt dann auch den Fernseher weiterlaufen lassen. Keine Empfehlung dazu an dieser Stelle. Aber wenn ihr dann mal bei RTL oder sowas landet und euch das Nachmittagsprogramm reinzieht, oder gleich gerne auch bei ARD, da wird es nicht besser, da seht ihr all diese Dinge, von denen Paulus schreibt. Ihr seht Untreue, ihr seht Ehebruch, ihr seht sexuelle Unmoral, ihr seht Lüge, Betrug, Lästern. All diese Dinge sind allgegenwärtig, wenn wir uns diese Sachen anschauen. Und ihr müsst nicht mal einen Fernseher machen, ihr könnt einfach rausschauen, ihr könnt einfach in eure Umgebung schauen, in die Leute außenrum, mit denen ihr studiert, mit denen ihr arbeitet, mit denen ihr vielleicht zur Schule geht, und ihr werdet feststellen, all diese Dinge sind da präsent. Die sind absolut klar da. Und wenn wir uns genau Gedanken drüber machen, und wenn wir das sehen und wenn wir die Auswirkungen davon sehen, dann fällt es uns nicht schwer zu sagen, ja, das ist echt schlecht, das ist ein Problem, das ist nicht cool. Und es fällt uns leicht, diese Dinge zu verurteilen und zu sagen, so nicht, das geht nicht. Und das ist die richtige Reaktion darauf, diese Dinge zu sehen und die nicht toll zu finden. Aber es ist nicht ganz die richtige, und wir laufen Gefahr, da das Wichtigste und das Entscheidendste bei dieser ganzen Liste und bei diesem ganzen Thema zu verpassen. Und bevor wir da aber genauer einsteigen wollen, möchte ich noch zu Beginn beten. Wäre schön, wenn ihr nochmal aufstehen könntet. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen neuen Tag. Ich danke dir, dass wir jetzt hier versammelt sein dürfen und dass wir auf dein Wort hören. Ich bitte dich für mich, dass du mich ruhig machst, mich ausstattest, mir klare Worte schenkst. Und bitte dich aber für uns, dass wir das, was wir hören, in unser Herz gehen lassen, dass wir verstehen dürfen und dass du verherrlicht wirst durch das, was wir hören, dass wir erkennen dürfen, was Sünde ist und dass wir sündig sind und dass du uns jetzt bereit machst, diese Botschaft zu verstehen. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass du wirkst und möchte ich einfach für jeden Einzelnen hier bitten. Amen. Wie ich bereits im Gebet etwas gespoilert habe, wir wollen heute diesen Blick weglenken von dem, was außenrum passiert, im Fernsehen oder bei den Leuten um uns herum, sondern wir wollen mal zurückschauen auf uns selbst. Und die große Frage ist, und das habe ich dann als Überschrift genommen, wie sieht es denn aus mit der Sünde in deinem und in meinem eigenen Leben? Und ich lese den Text, der steht in Römer 2, die Verse 1 bis 11, und ihr könnt entweder in euren eigenen Bibeln oder hier vorne an der Leinwand mitlesen. Römer 2. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und ich möchte heute was sehr Gewagtes machen. Das heißt, ich werde die heilige Grundordnung der 3-Punkte-Predigt aufbrechen und nur 2 Punkte mit euch besprechen. Der erste Punkt ist Gottes Urteil über Selbstgerechtigkeit. Und der zweite wird sein Gottes gerechtes Gericht. Und ich möchte diesen ersten Punkt starten mit einer ganz wichtigen und zentralen Frage. Weißt du, dass du ein Sünder bist? Und ich meine nicht so theoretisch, nicht so, ja, das steht da und das habe ich schon irgendwie verstanden, sondern glaubst du wirklich, dass du ein Sünder bist, dass gerade du ein Sünder bist, dass du ein Problem hast? Im Optimalfall lautet die Antwort darauf, und das ist eine Antwort von Paulus, die an Timotheus schreibt, das sagt er, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, und jetzt kommt's, von denen ich, und das schreibt Paulus, ein richtig krasser Typ, von denen ich der Größte bin. Also jemand, der sein ganzes Leben irgendwie sehr, sehr im Griff hatte und bei dem sehr vieles sehr, sehr gut lief, sagt, dass er der Größte der Sünder ist. Ist das was, was man einfach so dahin sagt, um schlau zu klingen oder besonders demütig oder sonst was? Oder ist es vielleicht ein Ticken mehr? Und ich glaube, es ist hier ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir wirklich Sünder sind und dass Sünde in unserem Leben ist. Aber das ist was, was wir eigentlich nicht so wirklich verstehen oder nicht so wirklich im Kopf haben. Ganz besonders, wenn wir vielleicht in der Gemeinde sind oder in der Gemeinde aufgewachsen sind. Dann hat man immer so die Sachen so mitgemacht, die man machen sollte. Man hat sich halbwegs moralisch verhalten und im Großen und Ganzen passt man ja eigentlich. Ich weiß nicht, wenn vielleicht kennt ihr folgende Gedanken. So Sünder sein, das hört sich irgendwie dreckig an, schlecht. Dabei bin ich persönlich ja eigentlich gut. Eigentlich passe ich irgendwie schon. Manchmal, klar, fallen mir Dinge irgendwie schwer, aber im Großen und Ganzen, da bin ich wirklich echt in Ordnung. Klar bin ich ein Sünder, das steht ja da, weiß ich alles, aber nicht so wirklich richtig. Ich meine, wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, klar, ist mir schon irgendwie mal was Dummes passiert, klar, das war nicht so in Ordnung, aber es war eine schwierige Situation und da waren so Umstände da, die das begünstigt haben. Mir ging es da nicht so gut. Ich war vielleicht ein bisschen bedrückt, belastet. Meine Hormone haben verrückt gespielt. Ich bin so geboren, ich bin so veranlagt, das ist so mein Ding. Mein soziales Umfeld ist schuld, der Gruppenzwang, der da war, meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde. Ich bin ja an sich gut. Aber das Zeug außenrum, das, was mich so beschäftigt, das zieht mich runter. Und deswegen passieren manchmal ein paar Fehltritte. Deswegen lüge ich vielleicht manchmal, deswegen raste ich manchmal aus. Deswegen bin ich manchmal ungehorsam. Deswegen habe ich vielleicht manchmal Probleme im Bereich der Sexualität. Aber in Wirklichkeit, im Großen und Ganzen, wenn ich mein Leben anschaue, bin ich gut. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Einstellung? Wenn ihr so an euer Leben denkt, ist das was ihr im Kopf habt? Bei mir ist es oft so der Fall. Und das hat System und das finden wir überall. Geht mal in eine christliche Buchhandlung und schaut euch an, was da in Literatur rumsteht. Ein Haufen Bücher zum Thema, du musst dich lieben, du musst dich annehmen, du musst sehen, dass du gut bist und dass du dich entfaltest und dein Leben besser machst. Und Jesus dient dann dazu, damit diese ganzen schlechten Einflüsse wegkommen und du endlich das Gute leben kannst, das du eigentlich bist. Es gibt Prediger, die sprechen davon, dass du dich von deinen Abflussrohrfreunden, die dich aussaugen, trennen musst, damit dein Leben endlich besser wird. Und dieser ganze Effekt, dieses sich selber höher stellen, als man eigentlich ist und dieses sich von sich besser denken, als man ist, wird besonders schlimm, wenn man in manchen Punkten tatsächlich moralischer lebt als andere. Und ich möchte es euch aus meinem Leben so ein bisschen mitgeben. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen und ich war quasi von Geburt an heilig, weil ich war ein Ältestenkind. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber David Schimmel, falls das noch ein Begriff ist, der kam immer zu mir und dann ist ich immer so ein bisschen genickt und das Ältestenkind ist da. Sehr sarkastisch war das damals, aber so lief das. Und ich war in der Gemeinde und es war klar, ich musste irgendwie ein gutes Leben führen. Ich habe von vornherein mitbekommen, was gut ist und was nicht so gut ist. Ich habe gehört, dass ich vielleicht weniger meine Zeit mit Partys und Alkohol verbringen sollte und mehr mit Bibel lesen und beten. Ich habe gehört, dass es vielleicht gut ist, den Eltern zu gehorchen und weniger Stress zu machen, rebellisch zu sein. All diese Dinge wusste ich und die habe ich auch so im Großen und Ganzen eingehalten. Liegt daran, dass ich vielleicht vom Typ her ein bisschen entspannter bin und nicht so der Rebellische. Aber ich habe das gut geschafft. Ich war gut. Und wenn ich die Leute außenrum anschaue, weißt du, diese Menschen, die ich in der Schule gekannt habe, die da eine Freundin nach der anderen hatten, die immer saufen waren, die ihr Leben nicht im Griff hatten, Abschaum. Wahnsinn. Wirklich. Und wenn ich dann so auf mich schaue, dann denke ich, ja, cool. Ich hab's drauf. Und die anderen, die sind alle so unheimlich blöd. Aber schau mal mich an. Ich bin ein cooler Typ. Ich habe mein Leben im Griff. Ich tue die Dinge gut. Gott kann glücklich sein, dass er so einen Typen wie mich in seinem Team hat. Und das hört sich jetzt lustig an, aber vor 10 Jahren, wenn ihr mich gefragt hättet und ich einen ehrlichen Moment gehabt hätte, hätte ich das wahrscheinlich gesagt. Ich hätte, gut, offensichtlich hätte ich es wahrscheinlich vielleicht nicht zugegeben, weil Demut wusste ich ja, ist auch so ein Ding, das man als Christ haben muss. Aber tief drin, da war nur Stolz. Tief drin war ich eigentlich der Überzeugung, dass ich kein wirkliches Sünder bin. Ich war ein richtig guter Kerl. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Nicht jeder ist ein Ältestenkind, ist mir bewusst. Vielleicht schaut ihr auf euer Leben zurück und sagt euch, ja, da ist echt viel schiefgelaufen. Ich bin ein Sünder, ich habe ein echtes Problem. Sünde ist so offensichtlich in meinem Leben, ich sehe es. Aber vielleicht, und das ist die Ehre, die wahrscheinlichere Variante ist, dass ihr euch sagt, eigentlich, klar, so manche Sachen sind nicht gut gelaufen, aber in Wirklichkeit bin ich ein guter Kerl, eine gute Frau. Ich passe schon, ist in Ordnung. Und diese Einstellung, dieses nach außen schauen und sich vergleichen mit anderen und sich nicht so sehen, wie man eigentlich wirklich ist, Das ist nichts Neues. Das gab es damals schon bei Paulus und genau deswegen schreibt er auch diesen Abschnitt. Und Paulus hat hier besonders zwei Typen im Blick oder zwei Arten von Menschen. Das lässt sich aber auch sehr gut dann auf uns übertragen. Nämlich einmal Juden und einmal moralische oder moralistische Griechen. Die Juden damals, die haben diesen Text gelesen und gehört und waren sich dann dargestellt und gesagt, ja, sage ich schon immer. Die Leute da außen rum, diese Heiden, die machen alles falsch. Da ist überall Sünde, die sind kaputt und eklig. Die trifft zu Recht Gottes Zorn. Aber mich selber, mit uns hat es nichts zu tun. Wir haben die Gebote Gottes, wir haben das Gesetz, wir sind das auserwählte Volk. Bei uns passt das schon alles. Wir sind in Ordnung. Unser Leben ist nicht so das Problem. Das ist die Außenrum, das ist das Schlimme. Und man musste nicht mal sonderlich religiös unterwegs sein, um ein moralisches Leben zu führen. Die Griechen in manchen philosophischen Strömungen, die Stoiker zum Beispiel, die haben auch gesagt, diese ganzen Dinge, die das sind, diese Sünden oder diese Folge der Sünde, wie Paulus sie beschreiben würde, das ist nicht gut. Das tut mir nicht gut, das tut uns nicht gut. Und als Ziel sollten wir eigentlich haben, uns davon zu trennen. Wir sollten anfangen, uns über unseren Egoismus, unsere Selbstzentriertheit hinwegzusetzen und diese Dinge nicht mehr zu tun. Dann ist unser Leben besser, dann ist unser Leben gut. Und wenn ich in dieser Position bin und dann mein Leben so ein Ticken besser führe und dann auf die anderen Leute außen rum schaue, dann denke ich mir, ja, seht ihr den Kontrast hier? Das hier sind alles die Sünder und ich bin der gute Kerl. Ich passe. Aber das ist ein Riesenproblem, weil es uns die Sicht vernebelt und weil es uns ein völlig falsches Bild von uns gibt. Und wir sehen uns nicht als das, was wir eigentlich sind, nämlich Sünder. Und wir sehen nicht, was Jesus getan hat für uns und warum wir Jesus brauchen. Jesus wird uns klein und wird ein Add-on für unser Leben, so ein Ding, das wir brauchen, damit wir vielleicht ein bisschen glücklicher sind, damit unser Leben so ein Ticken besser wird. Aber wir sehen nicht, warum wir Jesus eigentlich wirklich brauchen. Schaut euch mit mir nochmal den Text an. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Das, was ihr hier macht, ist im Prinzip so ein lieber selbstgerechter Jude, lieber selbstgerechter Grieche, liebes selbstgerechtes Gemeindemitglied, lieber selbstgerechter irgendjemand. Du hast keine Entschuldigung vor Gott, nur weil du andere Leute richtest, dich über sie erhebst, dich zur moralischen Instanz erklärst. Du tust diese Dinge genauso. Vielleicht nicht so offensichtlich, vielleicht nicht so klar wie die anderen oder so schamlos auf irgendeine Art, aber in deinem Leben sind die genauso. Und wenn du ganz, ganz ehrlich auf dein Leben schaust, dann wirst du sehen, dass du keinen Deut besser bist. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welches so etwas verüben. Du und ich, wir beide wissen ja anscheinend, dass Gottes Zorn über diese Dinge kommt und dass Gottes Zorn zu Recht über diese Dinge kommt, denn sie sind schlecht und du findest sie ja selber schlecht. Du weißt doch, dass das falsch ist. Oder? Denkst du etwa, oh Mensch, der du richtest, welches so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Glaubst du aber wirklich, dass du, nur weil du weißt, was gut ist und was falsch ist und etwas mehr darauf achtest als die anderen und die anderen dann für ihre Schwäche und ihre Fehler verurteilst, aber am Schluss trotzdem genau das Gleiche tust, glaubst du wirklich, dass es dich zu was Besserem macht und dass es dich vor Gott besser stellt und dass es dir die Möglichkeit gibt, vor Gottes Zorn zu entfliehen? Das Wissen um Sünde und um die Folgen der Sünde und das, was es in unserem Leben ausmacht und zu wissen, ob das gut oder falsch ist, was man gerade tut, bringt uns vor Gott am Schluss rein gar nichts. Es bringt auch überhaupt nichts, wenn wir die eine Sache, die der andere gemacht hat, nicht getan haben. Klar mag das für unser Leben in dem kurzen Moment einen besseren Einfluss haben, aber vor Gott am Schluss, wenn wir stehen, bringt uns das absolut gar nichts. Denn das ist nicht der Punkt. Darum geht es Gott nicht. Lasst mich das noch so einen Tick nochmal runterkochen. Die Frage, um die es hier eben nicht geht, ist, ob wir die Auswirkungen von Sünde erkennen und schlechte Taten versuchen zu meiden oder das irgendwie verurteilen. Das ist nicht die Frage. Das bringt uns nichts. Die entscheidende Frage ist, erkenne ich, dass ich im Kern ein sündiger Mensch bin? Erkenne ich meine sündige Natur? Und lass mich kurz ein Beispiel geben, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn ich als verheirateter Mann, der ich nicht bin, eine andere Frau ansehe und sie begehre. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder diesem Wunsch, dieser Begierde nachgeben und irgendwas mit dieser Frau machen. Oder ich kann sagen, gut, ich mache das lieber nicht. Das ist nicht so gut, nicht so toll. Lass mal das gut sein. Das erspart mir, meiner Frau, meinen Kindern vielleicht super viel Stress und Leid und Schaden. Deswegen mache ich es nicht. Wer von beiden ist besser? Wir würden normalerweise zuerst sagen, ja gut, der eine, der es nicht gemacht hat, der ist natürlich besser. Aber in Gottes Augen sind beide schlecht. Und habe ich dann einen Vers mitgebracht aus Matthäus 5, das ist aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus selbst, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Auch hier wieder genau dieses selbe Thema, auch hier wieder genau das Gleiche. Es geht nicht darum, was wir am Schluss tun, sondern es geht um unser Herz, um unsere Begierde. Das, was Daniel letzte Woche so klar gemacht hat. Es geht um diese Schaltzentrale in unserem Leben und worauf sie ausgerichtet ist. Das Problem ist nicht, das am Schluss zu tun. Das ist an sich schon Strafe für uns. Das Problem ist die Begierde. Das Problem ist, dass wir wirklich dieses böse Zeug tun wollen. Dass in uns etwas diese Dinge tun will. Lass uns weiterlesen, warum das so spannend ist. Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet? Jetzt wird es hier nochmal spannend. Zu wissen, was gut und böse ist, ist ein großes Privileg, weil es in unserem Leben uns dazu bringt, dass wir manche Dinge nicht tun und in manche Fallen nicht hineintappen. Es wird dir in deinem Leben besser gehen, wenn du nicht die Ehe brichst. Es wird deine Beziehungen glücklicher machen. Es wird gute Dinge in deinem Leben bewirken. Das ist eine gute Sache an sich. Das ist eine Gnade und das ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir wissen dürfen, was wahr und was falsch ist, wenn wir das Gesetz Gottes haben. Aber das ist nicht das Ziel. Und das ist hier ganz deutlich. Gott will uns damit zur Buße leiten. Gott will nicht, dass wir dieses Gesetz nehmen und das dann auf andere anwenden und andere Leute damit verurteilen, sondern Gott will, dass wir dieses Gesetz nehmen, auf uns selber schauen und sehen, oh Mann, meine Begierde, mein Herz, das, was ich will und wonach ich strebe, das ist in eine völlig andere Richtung. Ich will nicht das, was Gott will, sondern ich will was eigentlich ganz anderes. Und deswegen soll es uns zur Buße leiten, zur Umkehr, zu einer Veränderung. Nochmal, das Gesetz dient dazu, unsere Sündhaftigkeit aufzudecken. Paulus geht weiter. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Aber stattdessen, statt dass wir sehen, dass uns Gott zur Buße leiten möchte, dass uns Gott zeigen möchte, dass in unserem Leben was falsch ist, werden wir selbstgerecht, überheblich, wir verurteilen andere und wir nehmen eben dieses Werkzeug, wie ich es gerade gesagt habe, das eigentlich den Blick auf unser Leben richten sollte und nehmen es, um andere Leute anzuschauen. Seht ihr, wie dämlich das ist? Und es ist nicht nur einfach dämlich, sondern es ist ein echtes Problem. Denn wir kommen, wenn wir das so tun, nicht zur Buße, zur Umkehr. Und das ist das einzige Mittel, das uns vor Gottes Zorn bewahren kann. Gott wird nicht am Schluss danach richten, wie viel wir gewusst haben. Er wird nicht danach richten, wie schlimm wir Sünde gefunden haben bei anderen. Er wird nicht danach richten, wie sehr wir andere Leute verurteilt haben für die falschen Dinge, die sie getan haben, sondern er wird uns richten in Übereinstimmung mit unserem Herzen und unseren Taten. Vers 6 und folgende, ich lese. Von Vers 5 nochmal. Du häufst dir Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und damit sind wir beim zweiten großen Punkt angekommen, diesem gerechten Gericht Gottes. Wie passt dieser Abschnitt hier logisch rein? Ist relativ einfach. Wir sehen diesen selbstgerechten der meint, in seinem Leben würde alles passen, aber der eines Tages sich vor Gott rechtfertigen muss. Und in diesem Gericht Gottes wird er nicht bestehen können. Und dann ist es egal, wie selbstgerecht er war, wie toll er sich gefunden hat, wie viel besser als sein Nachbar war. Es wird am Schluss nur um ihn gehen, um seine Werke. Hier geht es am Schluss nur um dich, um Gott. Es geht nur um mich, um Gott. Und das ist ein absolut erschreckender Gedanke. Und ich möchte es nochmal betonen hier. Das, was hier auf dem Spiel steht, ist alles. Es geht um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Nichts kann größer oder wichtiger sein. Nichts ist weitreichender, nichts hat größere Konsequenzen für mich persönlich und für dich persönlich. Malt euch das bitte vor Augen, macht euch klar, was das bedeutet. Eines Tages wird jeder hier in diesem Raum tot sein. Das kann heute passieren, das kann in einer Woche passieren, das kann in einem Jahr passieren. Das kann, wenn ich hier die Babys anschaue, manchmal vielleicht auch in 100 Jahren erst passieren, ich weiß es nicht. Eines Tages werden wir alle tot sein. Und dann ist nicht einfach Licht aus, sondern dann werden wir vor Gott stehen, unserem Schöpfer. Und das ist kein netter, alter Mann, der uns lieben, die Arme nimmt in erster Linie, sondern das ist ein heiliger, gerechter Schöpfer, der dasteht und der uns richten wird. Der heilig ist, und das heißt nicht, der alles unter den Teppich kehrt, sondern der Sünde nicht ertragen kann, bei dem Sünde nichts verloren hast. Du wirst eines Tages vor deinem Richter stehen, der alles weiß, der jeden deiner Gedanken kennt, jede deiner Taten, ob du sie noch so gut versteckt hast oder auch nicht, oder ob du sie noch so schön gerechtfertigt hast in deinem Leben oder nicht. Du wirst eines Tages vor diesem Schöpfer stehen und wirst dich verantworten müssen. Und dann ist es egal, ob du ein Jude warst und das Gesetz Gottes hattest, oder ob du ein Grieche warst und noch nie was davon gehört hast, oder übertragen auf heute. Es ist egal, ob du in der Gemeinde warst und irgendwie ein moralisches und christlich sozialisiertes Leben geführt hast, oder ob du die ganze Zeit auf der Party warst. Das ist egal. Das zählt am Schluss nicht mehr. Am Schluss zählt nur du und Gottes Maßstab. Der einzige Weg, diesem Gericht zu entkommen, ist diese Buße, von der wir vorher in Vers 4 gelesen haben. Die Umkehr. Und ohne diese Umkehr, ohne ein neues Herz, ohne eine neue Gesinnung, ohne eine Veränderung in unserem Wesen, werden wir vor Gott nicht bestehen können. Und schaut euch mal Vers 7 und 8 an. Ich lese sie nochmal. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, wird er ewiges Leben geben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Wen belohnt Gott hier mit ewigem Leben? Es ist derjenige, der nach diesen guten Dingen strebt, dessen Herz und dessen Gesinnung und dessen Leben sich danach ausstreckt, der diese guten Dinge tun will. Und wen bestraft Gott auf derselben Seite? Derjenigen, den der Ungerechtigkeit gehorcht, der sich nach den schlechten Dingen ausstreckt. Und wenn wir ein paar Kapitel weitergehen, dann werden wir sehen, wie wir das einzuordnen haben, nämlich zu Römer 8, da heißt es ab Vers 5, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches, Paulus meint damit die Sünde, sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Seht ihr das? In unserer Sünde, oder wie Paulus sagt, in unserem Fleisch, sind wir mit unserem Herzen gerichtet auf Dinge, die mit Gott nichts zu tun haben. Wir wollen Gott nicht gehorchen. Wir können so tun, als würden wir es irgendwie wollen. Wir können uns irgendwie anstrengen, aber tief in unserem Herzen ist unsere Begierde, unser Wunsch, das eben nicht zu tun. Wir können es nicht. Wir können uns nicht nach den Dingen ausstrecken, die Gott will, weil wir sie in uns drin hassen. Es ist diese sündige Natur, die in uns drin ist. Mit anderen Worten, und das ist diese Quintessenz in dem ganzen Abschnitt, du kannst dich abmühen, wie du willst. Du kannst dein Leben so heilig gestalten, wie du möchtest. Du kannst dich vor Gott dadurch aber nicht gerecht dastehen lassen. Du kannst so viele Gebote halten, wie du möchtest. Es wird dir am Schluss vor Gott nicht helfen. Klar mag jemand anders viel, viel schlimmer sein als du. Und klar mag das von außen ganz gut aussehen und mag vielleicht sogar jemand vorbeikommen und sagen, ach, du bist ja so ein netter Junge. Tolle Sache. Es wird am Schluss vor Gott nichts bestehen. ohne Buße, ohne Umkehr, wirst du verloren gehen und Gottes Zorn und sein Grimm abbekommen. Es sei denn, und das ist hier dieses große Es sei denn, wir tun Buße. Es sei denn, wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der genau das geschafft hat, was wir nicht schaffen konnten. Dessen Leben voller Gerechtigkeit war und dessen Leben trotzdem nicht verschont wurde. Und der gestorben ist am Kreuz, damit wir gerettet werden können, damit seine Gerechtigkeit uns gilt. Jesus ist es, der uns mit Gott versöhnt. Jesus ist es, der unser Herz verändert, uns ein neues Herz schenkt. Und was das angeht, ist die Bibel absolut klar. Und ich möchte ein paar Verse mit euch dazu anschauen. Römer 3, Vers 28, kein Kapitel später, schreibt er: So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Es ist am Schluss der Glaube, der euch vor Gott rechtfertigt. Römer 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Auch hier wieder. Wir müssen nicht irgendwie was tun, um vor Gott gerecht dazustehen. Es wird nicht funktionieren. Es ist der Glaube allein. Und eine ganz bekannte Stelle aus Epheser 2, ab Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich habe diesen Vers 10 hier bewusst dargelassen, weil er uns nochmal ganz interessant zu dem Text zurückführt. Gerettet zu sein funktioniert nie ohne Werke. Und vielleicht denkt jetzt Gott: Hä, hast du nicht gerade genau das Gegenteil gesagt? Was soll das? Hast du nicht gerade gesagt, wir brauchen keine Werke? Stimmt so halb? Wir brauchen keine Werke, um vor Gott gerecht zu sein. Aber wir können vor Gott nicht gerecht sein ohne Werke. Gott wird uns in Übereinstimmung mit unseren Werken richten. Und wartet eine Sekunde, bevor ihr jetzt Werksgerechtigkeit schreit. Ich versuche zu erklären, was ich damit meine. Schauen wir uns die Stelle von vorhin nochmal an. Was sagt Paulus hier? Der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Das beschreibt diesen Menschen, dessen Herz verändert ist und der sich nach den guten Dingen ausstreckt. Denen aber, die Selbstsüchtigen der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Das beschreibt den Menschen in seiner sündigen Natur, der auf die falschen Dinge gerichtet ist. Und jetzt wiederholt er das Ganze nochmal und sagt im Prinzip das Gleiche, nur auf eine andere Art. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Vers 7 und 8, da geht es um das Streben, um die Haltung des Herzens, um den Wunsch, den wir in uns haben. Vers 9 und 10 hört sich aber irgendwie wieder anders an. Da steht, das Gute tun und das Böse vollbringen. Heißt es, dass es am Schluss doch um Werke geht? Heißt es am Schluss, dass wir doch tun müssen, um vor Gott gerecht zu werden? Nein, absolut nicht. Wir müssen absolut gar nichts tun. Wir können auch gar nichts tun, um vor Gott gerecht zu werden. Unsere Taten können uns vor Gott nicht gerecht machen. Das kann allein der Glaube an Jesus. Und jetzt kommt das große Aber, der spannende Punkt. Der Glaube an Jesus ist immer mit Werken verbunden. Ohne Glaube, ohne Werke gibt es keinen Glauben. Jakobus sagt das in seinem Brief relativ klar. Ohne Werke ist der Glaube tot. Er ist wertlos. Ein Glaube, der sich nicht sichtbar äußert, ist kein echter rettender Glaube. Nur wenn diesem Glauben wirklich Werke folgen, ist er echt und rettend. Somit ergibt es dann auch wieder Sinn, wenn Paulus hier davon spricht, dass Gott in Übereinstimmung mit diesen Werken richtet. Er richtet nicht unsere Werke, ich muss es nochmal sagen, er richtet nicht unsere Werke und wir werden nicht gerichtet für das, was wir tun. Er richtet am Schluss unsere Herz, unsere Gesinnung, unsere Einstellung. Aber wenn unser Herz und unsere Einstellung nach den guten Dingen strebt, dann wird das in unserem Leben eine Veränderung haben. Denn nach dem, was das Herz strebt, das werde ich auch tun. Und ihr müsst nicht mir glauben, ich habe euch einen Haufen Verse mitgebracht, die das nochmal zusammenfassen. Römer 6, da heißt es: Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurde, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Seht ihr das, wie Paulus hier eine Bekehrung beschreibt? Er sagt, ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Johannes 14, da sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. 1. Johannes 2. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Rettender Glaube ist nicht mal irgendwann Gebet gesprochen zu haben und sich dann ab und zu meine Gemeinde zu mühen. Rettender Glaube heißt, sich seiner Schuld und Sünde bewusst zu sein, zu wissen, was in seinem Herzen, in meinem Herzen, in deinem Herzen vorgeht. Zu wissen, dass es falsch ist und kaputt ist. Zu Jesus zu gehen und ihm zu bitten, dich von Grund auf neu zu machen, dich zu verändern, dir ein neues Herz zu schenken. Und wenn du dieses neue Herz hast, dann wirst du dich nicht mehr nach den Dingen ausstrecken, die du vorher getan hast. Gleich ein paar Sätze später noch dazu, um das ein bisschen einzuordnen. Aber wenn ich diese neue Gesinnung habe, dieses neue Herz, dann werde ich tun wollen, was Gott gesagt hat. Ich werde von Herzen gehorsam sein, wie Paulus das ein paar Verse später sagt, weil ich wirklich erkannt habe, dass diese Dinge schlecht sind, dass es nicht gut ist. Ich will es nicht mehr tun. Und das führt uns zu Gehorsam. Und das ist dieser Glaubensgehorsam, von dem Immi vor 3 Wochen hier gepredigt hat. Ich will noch ein paar letzte Worte sagen. Nutz die Gelegenheit heute, wenn du festgestellt hast, dass dein Leben nicht so aussieht. Dass dein Leben so aussieht, als oder wenn du keinerlei Werke oder keinerlei sichtbare Dinge in deinem Leben hast. Prüf dein Leben. Schau es dir ganz genau an. Denn hier geht es nicht um irgendwie, naja, lebe ich halt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter oder ja, mach halt ein bisschen mehr schlechte Dinge, ein bisschen weniger schlechte Dinge, sondern hier geht es um dein ewiges Leben, dein ewiges Schicksal. Erkennst du in deinem Leben eine Veränderung? Siehst du, dass dein Herz sich nach anderen Dingen ausstreckt, dass die anderen Dinge in deinem Leben wichtig sind? Siehst du Heiligung, Wachstum im Glauben und Dinge, die sich wirklich verändern? Siehst du eine andere Herzenseinstellung? Wenn nein, dann, und das muss ich hier ganz klar sagen, hast du ein echtes Problem. Denn dann wirst du eines Tages vor Jesus stehen, vor deinem Richter stehen und du kannst dann so viel sagen, Herr, und ich bin da gewesen und habe in der Gemeinde mitgemacht und ich habe doch das nicht gemacht und das nicht gemacht. Jesus wird zu dir sagen, das ist Matthäus 7, weiche von mir und fort mit dir, du Übeltäter. Ich habe dich nie gekannt. Was kannst du an dieser Stelle tun? Was bedeutet das? Es gibt 2 Reaktionen darauf und ich möchte euch kurz vor Augen malen. Das erste ist, du versuchst aus eigener Kraft wieder zurückzukommen und dein Leben zu ordnen. Du versuchst aus eigener Kraft Dinge zu verändern. Und dann bist du aber wieder genau, wo wir gestartet sind. Du bist wieder selbstgerecht. Du machst Dinge nur, damit du irgendwie äußerlich den Schein wahrst und dass du Dinge irgendwie klar darstellst und dass das irgendwie so aussieht, als würdest du wirklich glauben. Das ist absoluter Quatsch. Oder aber, und das ist der zweite und der wichtige Punkt, du gehst zu Jesus und bittest darum, dass er dich verändert. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Fangt nicht an, einfach irgendwas zu tun, um es zu tun, sondern geht zu Jesus, lasst euch von ihm verändern. Das ist das, was euch rettet. Nicht Werke, es ist Jesus allein. Vielleicht noch, um das Ganze in ein Bild zu fassen. Wenn ihr euch an die Predigt von Immi erinnert, dann hat er gesagt, dass dieses Evangelium die Kraft Gottes ist. Und das ist das Wort Kraft, das, was dahinter steht, ist das Wort, das wir heute auch für Dynamit nutzen. Und dieses Evangelium, wenn es ins Leben kommt und wirklich ins Leben kommt, ist es wie eine Bombe, die explodiert und die alles verändert. Oder wie eine Bombe, die ich in irgendeinem Zimmer habe und die explodiert. Ich werde sehen, dass das ganze Zimmer anders aussieht, dass alles verwüstet und kaputt. Und wenn du aber in dein Zimmer gehst, in dein Leben gehst und es anschaust und siehst, da ist nichts kaputt, da ist alles beim Alten, da schaut alles aus, wie es vorher war, dann hilft es nichts, wenn du zur Wand rennst und das Bild runterhaust. Es hilft nichts, wenn du hingehst und den Tisch umwirfst und die Vase auf den Boden schmeißt. Das ändert nichts daran, wie dein Leben ist. Denn das, was du brauchst, ist das Evangelium, ist die Veränderung, ist der Kern, der sich verändern muss. Dass du brauchst Gottes Liebe, Gottes Vergebung, Gottes Veränderung in deinem Leben. Und Gott will diese Veränderung geben und kann diese Veränderung geben. Und ich schließe mit den Versen aus 1. Johannes, Vers 1. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn du heute sagst, dass wenn du jetzt hier rausgehst und denkst, ich habe gesagt, du darfst in deinem Leben nicht mehr sündigen, das ist Quatsch. Jeder Mensch wird wieder sündigen und wird wieder fallen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Was sollen wir stattdessen machen? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Euer Leben muss nicht perfekt werden. Euer Leben muss nicht von heute auf morgen absolut alles in Übereinstimmung mit dem Gesetz sein. Überhaupt nicht. Euer Leben soll sich verändern und wird sich verändern, wenn ihr Jesus kennenlernt. Stück für Stück. Ihr werdet fallen, ihr werdet Probleme haben, ihr werdet sündigen. Jeder tut das. Aber wir dürfen wissen, dass wir zu Jesus kommen können und ihm wieder und wieder um Vergebung bitten dürfen und dass er treu und gerecht ist und uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir lesen dürfen und lernen dürfen von dir. Ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt anrührst und veränderst und dass du das, was du sagst, dass du es uns ins Wort pflanzt und dass wir es wirklich verstehen dürfen. Ich bitte dich, dass wir sehen dürfen, dass wir Sünder sind und dass wir vor dir nicht gerecht sein können und nicht gerecht sein werden. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Selbstgerechtigkeit offenbarst, dass du sie uns wegnimmst und dass wir sehen dürfen, wie wir wirklich sind. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du uns veränderst, dass du unser, ja, dass du, wenn wir dich noch nicht kennen, dass du unser Herz kommst und uns anrührst und veränderst, uns eine neue Gesinnung schenkst und uns wirklich von Herzen veränderst. Und ich danke dir, Herr, dass du alles für uns getan hast, dass wir nichts tun müssen, sondern dass du uns ein neues Herz schenken willst und dass wir dir nachfolgen können, weil wir es am Schluss wollen und nicht mehr, weil wir es irgendwie müssen oder weil wir es von außen aufgezwungen bekommen, sondern dass du alles für uns bereits getan hast. Herr, ich danke dir von Herzen, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du ein liebender, ein rettender Gott bist, jemand, der zu uns kommt und uns wirklich ja, begegnen möchte. Ich danke dir, Herr, dass wir dich haben dürfen, dass du so groß und voller Liebe bist. Amen.